Ja, vielen Dank, Werner Düll. Sie wissen es nicht. Vielen Dank erstmal für deine Einführung. Werner Düll macht gerade die Ausbildung zum Predikanten und dann in anderthalb Jahren, dann steht er dann mal hier. Ich hoffe mal, dass sein erster Sonntagsgottesdienst nicht auf den Ewigkeitssonntag, Totensonntag fällt. Das ist ja nicht so gerade der prickelnde, spannende Tag und gut, machen wir das Beste draus. Erstmal Stefan, dir und deinem Team herzlichen Dank. Wir haben ganz kurz kommuniziert und ganz kurz miteinander gesprochen. Und ich finde es einfach klasse, dass das hier so rund läuft. Kurz über das Thema gesprochen und dann stand eigentlich schon das Programm. Und das ist einfach genial. Das können wir nicht selber planen und gestalten. Das muss auch von oben kommen. Letzte Woche war Volkstrauertag. Da war ich in Dudenhofen, habe diese Predigt schon mal gehalten. Ich habe sie dann doch noch gänzlich umgebaut. Heute Ewigkeitssonntag. Totensonntag hieß er zu meiner Jugendzeit. Dazwischen Buß- und Bettag und eine Woche des Gebetes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal hier war in dieser Woche. Die Kirche morgens, abends, nachmittags, vormittags, nachts erlebt hat. Ich war Montagmorgen hier. Dienstagmorgen hier und war Dienstagmorgen erstaunt. 8, 9 Schüler um 6 Uhr morgens. Ich weiß, wie schwer es unseren Kindern fällt, morgens um 6, 6:30 aus dem Bett zu kommen und hier 7, 8 Kinder beten. Jugendliche, Entschuldigung. Genial. Wenn Sie noch das erleben wollen, heute Nachmittag, heute Abend, ich kann es Ihnen einfach nur ans Herz legen. Zeit, um zu Gott zu beten. Ewigkeitssonntag. Wir denken an die Menschen, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind, die gestorben sind, von denen wir Abschied nehmen mussten. Das gehört zum Leben dazu und doch ist der Abschiedsschmerz etwas Schweres. Und jeder, der das gerade erlebt, der weiß, wovon ich spreche. Wir werden nachher, nach der Predigt, nochmal die ganzen Namen Revue passieren lassen, der Menschen, die nun ihr Leben beendet haben, die bei Gott sind. Wir nehmen Abschied von ihnen, nennen ein letztes Mal ihre Namen hier in dieser Kirche und geben ihnen die Ehre. Es ist eine dunkle Jahreszeit, der letzte dunkle Sonntag vor dem Licht des Adventes, bevor wir an Jesus Geburt denken und das Licht in diese Welt hineinkommt. Verlassen, Abschied nehmen. Dazu einen Text aus dem Markus-Evangelium, 13. Kapitel. Es sind die letzten Verse, die Jesus seinen Jüngern sagt, die letzten Worte. Und die letzten Worte haben ja immer ein besonderes Gewicht, eine besondere Bedeutung. In den letzten Worten wird das oft nochmals das betont und wiedergegeben, was besonders wichtig ist. Und ich denke an den Tod meiner Mutter vor circa 20 Jahren. Und die letzten Worte, die sie gesagt hat, war: Achtet auf euren Vater. Meine Geschwister und ich, wir standen halt am Bett und das hat sie uns als Auftrag mitgegeben. Achtet auf euren Vater. Das ist etwas, was sie dann nicht mehr tun konnte. Und diese Aufgabe, die hat sie uns übergeben. Die letzten Worte, wichtige, ihr wichtige Worte. Ja, es war sozusagen die Last Order. Wenn Sie in einer britischen Kneipe sind und Getränk haben wollen, irgendwann ist da Sperrstunde, 22 Uhr, geht nichts mehr. Last Order, da können Sie noch das letzte Getränk bestellen. Können Sie so lange sitzen wollen, wie Sie wollen, aber bestellen geht danach nicht mehr. So wie der letzte Aufruf zum Flug LH123 nach Berlin. Wenn Sie ein Ticket haben und Sie hören diesen Aufruf, alle Gäste für diesen Flug LH123 nach Berlin, bitte zum Gate A23. Und Sie sind eingecheckt und folgen diesem Aufruf nicht, dann fliegt meine werte Firma ohne Sie. Dann können Sie Ihr Ticket in den Papierkorb schmeißen. Insofern hat dieser letzte Aufruf, dieser letzte Auftrag, die letzten Worte eine besondere Bedeutung. Die letzten Worte Jesu sind uns überliefert im Markus-Evangelium, im 13. Kapitel, 3 Verse. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Meine Worte werden nicht vergehen. Dabei sind Worte Schall und Rauch. Das, was wir sagen, das ist verpufft in dem Moment, wo es meinen Mund verlassen hat. Die Menschen, die heute Morgen um 9 hier im Gottesdienst waren, haben wahrscheinlich das meiste schon vergessen, was sie in der Predigt gehört haben. Das schmerzt zwar immer wieder, wenn man hier vorne steht, Werner, das wirst du dann auch erleben. Vieles ist einfach auch weg, wenn wir aus dem Kirchenschiff raus sind. Wir haben dann andere Themen, die wichtig sind. Wir sprechen mit den Menschen am Kaffee oder Tee, tauschen uns über das aus, was uns bewegt. Und diese Gedanken, diese Worte, die der Predikant, der Pfarrer erzählt hat, sind flüchtig wie Schall und Rauch. Ganz wenigen Menschen gelingt es, mit Worten sozusagen unsterblich zu werden. Machen wir mal gerade den Test. Was fällt Ihnen ein zu John F. Kennedy? Genau. Ich bin ein Berliner. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Worte er sprechen kann. Die 4 auf jeden Fall. Vielleicht sind das auch schon alle. Ich bin ein Berliner. Und die Menschen, die das damals gehört haben, die haben nicht gehört, was er gesagt hat, sondern die haben die Botschaft dahinter gehört. Ich, amerikanischer Präsident, mit meinem Einfluss, meiner Macht, ich stehe zu dieser bedrohten Stadt. Und das war eine klare Botschaft an die Sowjetunion und die ist angekommen. 2. Test, Martin Luther King. Kennen Sie auch. I have a dream. Ne? I have a dream. Das ist ein Satz, ich glaube, den wird man in 100 Jahren noch kennen. Man wird in 100 Jahren wissen, was Martin Luther King damit gemeint hat. Ein Traum von einer neuen Welt, von einem neuen Miteinander, nach Gottes Plan, nach Gottes Idee zu leben. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Konrad Adenauer, für die Jüngeren unter uns, Konfis sind heute alle oben, 1. deutscher Bundeskanzler. Was hat der denn Unsterbliches gesagt? Den Satz kennen Sie auch. Die meisten bringen es nicht mit Adenauer in Verbindung. Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass dieser Satz 50 Jahre nach ihm, nach seiner Wirkenszeit, noch an ihn erinnert, dann hätte er den nicht gesagt. Mal wertfrei. Aber das ist eine Botschaft, die ganz, ganz häufig auch uns gilt oder eine Sache, die wir auch denken. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt, aber morgen ist es sowieso vergessen. Worte, Schall und Rauch. Damit wird vielleicht der Herr Adenauer in Erinnerung bleiben. Ja, in Erinnerung bleiben. Je älter wir werden, desto mehr liegt es vielen Menschen am Herzen, sich unsterblich zu machen oder etwas zu hinterlassen, was die Menschen, die nach ihnen kommen, noch an sie erinnert. In Erinnerung bleiben, sich in Lebzeiten Denkmäler zu setzen. Womit kann man das gut machen? Mit Bauwerken. Bauwerke halten meistens ein bisschen länger als menschliches. Das ist Architektur der 30er Jahre. Albert Speer, Chefarchitekt unter Adolf Hitler, hat ein neues Germania eigentlich durchgeplant. Das kann man ab und zu mal auf Arte sehen, wie diese Gebäude eigentlich alle gestaltet werden sollten. Riesig, bombastisch, mächtig, eindrucksvoll. Einige dieser Gebäude sind ja erhalten. Wenn Sie mal nach Nürnberg gehen, da finden Sie ja noch Teile dieser Gebäude. Das ist Geschichte. So würde heute kein Mensch mehr bauen. Fachwerkhäuser. Ich erinnere mich noch dran, als ich so 10, 11 Jahre alt war. Wir haben so eine kleine Stadt, die hatte damals 12.000 Einwohner. Viele Fachwerkhäuser. Da ging eine Bundesstraße durch diese Stadt. Und was sagten unsere Stadtplaner? Das muss weg. das ist Geschichte, das will kein Mensch mehr sehen, das ist alt und baufällig, gammelig, da will kein Mensch drin wohnen. Und die Abrissbirne kreiste und es wurde das gebaut, was wir Hobbes moderne Stadtarchitektur nennen. 60er Jahre können Sie in Offenbach bewundern, wahrscheinlich auch in anderen Städten. Heute lecken sich unsere Stadtplaner die Finger nach diesen alten historischen Fachwerkhäusern und Städte, die diese alten Zeilen noch haben, die sind glücklich, die schätzen sich, dass sie attraktiv sind für Touristen und für die Einwohner. Das ändert sich. Geschichte. Das, was wir schaffen, was wir tun, was wir bereitstellen, was wir glauben, mit dem wir uns unsterblich machen, es ist irgendwann Geschichte. Alles, was wir bauen, die Städte, in denen wir leben, die Hochhäuser, die Türme, die Paläste, die Hotels mit 80, 90 Stockwerken, Swimmingpool im 73., vergoldete Kuppel, die Städte, wo wir unsere Kultur feiern, unsere Konzerte, wo wir die Entscheidungen gefällt werden, die die Welt bewegen, sie werden verfallen. Es wird Geschichte bleiben. Gottes Wort ist das Einzige, was bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort bleibt. Meine Frau geht super gerne über Friedhöfe. Entschuldigung. Super gerne über Friedhöfe, weil sie in den Grabinschriften auch immer die Geschichte der Menschen dahinter sucht. Das sind die Friedhöfe der namenlosen Seefahrer, die irgendwo angespült werden, aber auch andere Gräber. Und besonders sind es die Gräber der Kinder, die sie dann ansprechen. Und ein oder zwei Zeilen auf diesem Grabstein ist das Einzige, was bleibt. Und das lässt dann unseren Geist und unsere Inspiration laufen. Was mag sich da ereignet haben, wenn ein Kind stirbt? Oder auch ein älterer Mensch oder eine Frau und ein Kind zeitgleich sterben. Und dann wandern ihre Gedanken. Grabsteine, Denkmäler, ist es das, was von uns bleibt? Oben rechts sehen Sie den Grabstein von Ihrem Großvater, den haben wir im Sommer besucht, den Grabstein gesucht und gefunden. Er war Dorflehrer und Organist in einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Dort leben keine Angehörigen mehr. Wir wussten nicht, ob das Grab noch existiert. Ja, es existierte. Wir haben es gefunden. Zugewuchert. Der Grabstein war allerdings noch erkennbar. Kein Mensch pflegt dieses Grab. Es war zugewachsen. Das Grab daneben gepflegt und groß bewachsen und dehnte sich richtig über diesen Grabstein des Herrn Groß aus. Kein Mensch kennt ihn mehr. 10, 20, 30, vielleicht 50 Jahren wird doch dieses Grab verschwunden sein. Das, was bleibt, ist Gottes Wort. Denkmäler, die wir errichten, Grabsteine, die man nicht vergisst, auch sie werden vergehen. Alles, was Sie erschaffen, was Sie schreiben, was Sie dichten, was Sie komponieren, was Sie bauen, was Sie tun auf der Arbeit oder auch sonst, es wird vergehen und es bleibt nichts außer Gottes Wort. All die Predigten, die in dieser Kirche gehalten worden sind, im Armin Paul, sei Danke, hat die 1100 Predigten digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt. Und der Herr Görlich hatte bereits in der Zeit vorher 500 Predigten von Volker Lotz überarbeitet und verfügbar gemacht auf CD. Die waren alle auf kleinen Kompaktdiscs hier in dem Turm, im Kirchturm gelagert und das verrottet. Das können Sie irgendwann nicht mehr hören. Es geht einfach mechanisch nicht mehr. Jetzt haben wir es auf dem Computer. Aber in 4 bis 5 Generationen, ich bin mir ziemlich sicher, bleibt auch dort nichts übrig. Auch das ist weg. Gottes Wort ist das Einzige, was bleibt. Das, was Sie jetzt vor mir, vor Ihnen sehen, mich, meine Person, Hände, Füße, Kopf, spätestens 50 Jahren bin ich auch verrottet, mein Körper. gestorben, nichts mehr übrig. Gottes Wort bleibt. Und doch, Ewigkeitssonntag, ist es wichtig, immer wieder drauf zu schauen, was die Menschen, die verstorben sind im vergangenen Jahr, was sie uns bedeutet haben. Sie haben uns geprägt, sie haben uns etwas mitgegeben, sie haben uns gelehrt, sie haben uns etwas gesagt, etwas vorgelebt. Und das nehmen wir mit. Sie sind ihren Weg gegangen und sie sind angekommen. Wir müssen unseren Weg noch gehen und suchen, jeden Tag neu. Darum denken wir an die Menschen, die uns verlassen haben. Himmel und Erde werden vergehen. Da liest man so schnell drüber hinweg. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Das ist Gewissheit. Das konnten die Menschen damals nicht verstehen. Sie haben es geglaubt. Heute wissen wir, dass das wahr ist. Das ist der Zeitstrahl, auf dem die Existenz unserer Sonne aufgezeichnet ist. Heute, moderne Astronomie, seit ungefähr 60, 70 Jahren wissen wir, dass unsere Sonne in circa 5,5 Milliarden Jahren ihr Leben aushauchen wird. Sie ist 4,7 Milliarden Jahre alt. Der blaue Pfeil, wo heute steht, da sind wir jetzt. So ein mittlerer Durchschnittsstern, nichts Besonderes. Der wird irgendwann seinen Brennstoffvorrat verbraucht haben. Dann wird er sich ausdehnen, wird gigantisch groß werden in einem riesigen Feuerball, ein Teil dieses Planetensystems und damit auch die Erde auflösen. Alles, was auf der Erde ist, wird hinwegschmelzen, das Wasser wird verdampfen, das überlebt von uns, aus unserer Gattung, niemand. Gottes Wort bleibt. Gottes Wort ist der Anfang und der Ende, das Ende allen Lebens. Wir haben es in der Lesung gehört. Gottes Wort ist das Fundament, auf dem wir unser eigenes Leben draufstellen können. Und das hält Gottes Wort von Anfang bis zum Ende. Ja, und dank Herrn Görlich und Armin Paul bin ich dann mal ins Internet gegangen und habe nach diesem Vers gesucht. Mal schauen, ob irgendeiner unserer Pfarrer hier mal drüber gepredigt hat. Und ich bin fündig geworden. Neujahrspredigt 2004, da war das Jahreslosung. Und Volker Lotz hat eine Predigt darüber gehalten, insgesamt zwei Predigten an verschiedenen Datümern. Und die habe ich mir mal angehört. Und zwei Gedanken davon möchte ich Ihnen mitgeben. Die gelten auch heute noch. Gottes Wort, durch Gottes Wort entsteht Glaube. Durch Gottes Wort entsteht Glaube. Darum lesen wir in der Bibel, darum haben wir Hauskreise, Jugendkreise, Gesprächskreise, Backbone, Gebetszeiten, um in Gottes Wort zu lesen für uns. Und Glaube, unser Glaube wächst daraus. Und das Zweite, das war eine Frage an die Zuhörer damals, welche Rolle spielt Gottes Wort in deinem Leben? Welche Rolle spielt Gottes Wort in meinem Leben? Worauf baue ich mein Leben? Worauf stütze ich es? Worauf verlasse ich mich? Wir sind ja als Menschen in der Regel sehr berechnend. Wenn wir etwas tun, wenn wir etwas ändern wollen, in irgendetwas investieren, unsere Zeit, dann überlegen wir, lohnt sich das? Das, was ich dort hineinstecke, lohnt sich das? Kommt da etwas zurück? Und diese Frage ist natürlich berechtigt. Lohnt es sich, den Glauben anzunehmen, auf dieses Fundament sein Leben zu stellen und danach zu leben? Lohnt es sich? Wann geht die Welt unter? Kann ich nicht dann rechtzeitig vorher, zwei Tage vorher, einschwenken? Jesus am Kreuz oben fragen, was muss ich ändern, damit ich gerettet werde? Und bis dahin lebe ich normal, so wie es mir Spaß macht. Wann geht die Welt unter? Wann ist es soweit? Können Sie nachlesen, Offenbach Post, Blitztipp, Frankfurter Rundschau, überall steht es, 21. Dezember 2012. Erzähle ich Ihnen kein Geheimnis. Das weiß inzwischen die ganze Welt, da endet der Maya-Kalender. 1400 Jahre alt und da endet der Maya-Kalender, also geht dort die Welt unter. Können Sie wunderbar mit Geld verdienen, mit so einer Prophetie? Es gibt immer noch viele Leute, die das glauben. Ich kann Sie beruhigen, nach meiner Überzeugung geht die Welt irgendwann unter, aber nicht an diesem 21. Dezember 2012. Denn der Maya-Kalender endet nicht, er geht nur in einen neuen Zyklus. Die Welt ist schon mal untergegangen. Sie erinnern sich an das letzte Untergangsdatum. Es war der 1. Januar 2000. Und was ist passiert? Wir haben die Korken knallen lassen, Silvester gefeiert, uns zugeprostet für ein neues Jahrtausend und die Welt ist nicht untergegangen. Von dem Tag aber, von der Stunde weiß niemand. Das waren Jesu Worte. Und jeder Prophet, jeder Wisser, der sagt, ich weiß, wann die Welt untergeht, der muss sich an diesem Vers messen lassen. Es weiß niemand, wann die Welt untergeht. Und somit kann ich auch nicht wissen, wann ich mein Leben auf Jesus ausrichten muss, wann es dafür zu spät ist. Maximal, wie gesagt, 4,8 Milliarden Jahre, dann ist alles vorbei. Ich hoffe, dass Sie so lange nicht warten wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus früher wiederkommt. Und er sagt einige Verse vorher, die Menschen werden sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch das seine Worte. Ich komme wieder und ihr werdet mich sehen. Wann das ist, wir wissen es nicht. Kurz vor Toresschluss sich zu ihm zu wenden, sich mit ihm zu befassen, könnte zu spät sein. Ich habe das Glück, ich wohne 2 Minuten von der Bushaltestelle entfernt. Der Daniel sieht mich manchmal morgens. Du hast es ja 2,5 Minuten. Das ist super. 6.27 Uhr fährt der Bus, da kann ich ganz entspannt 6.25 Uhr aus dem Haus. Ist verdammt knapp, auf Naht genäht hieß das damals. Und es passiert so 3-4 Mal im Jahr. Da ist spät, zu spät. Und ich sehe den Bus noch, wie er dann gern Mülheim fährt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann zum Daniel auf die andere Seite gehe und den Bus nach Oberzhausen nehme. Ja, wer zu spät kommt, auch so ein Wort von Helmut Kohl, nee, von Gorbatschow, dem bestraft das Leben, weiß nicht, vielleicht auch so ein Evergreen. Irgendwann ist zu spät, den richtigen Moment können wir verpassen. Wer zu spät kommt, den bestraft hier der RMV. Vielleicht mal ein Wort, Werbespruch, muss man den mal anbieten. Ich denke mal 30 Jahre zurück, Schülerzeit, Klausuren, Schulstunden sind irre lang, außer in dem Moment, wo man eine Arbeit schreibt. Bei mir war es Französisch. 5 Minuten vor Abgabe kam dann immer so der Punkt, ihr habt noch 5 Minuten Zeit, ihr müsst euch entscheiden. Ja, Zeit ist vergänglich. Stunden, Minuten gehen dahin. Wir haben vorhin gesungen in dem Siebald-Lied, Stunden, Tage, Jahre gehen dahin. Und ich frage mich, wo sie geblieben sind. Aber noch ist es nicht so weit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir haben Zeit, unser Leben auf ihn auszurichten, nach ihm zu schauen, mit ihm zu leben und zu hören. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch der Engel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum sollten wir heute so leben, als sei es der letzte Tag. Ich wünsche Ihnen das nicht, wünsche es mir auch nicht. Aber wer weiß, wann wir sterben. Und dann ist es gut, aufzuräumen, vielleicht die letzten Dinge nochmal anzusprechen. Die wichtigen Dinge, die ich immer vor mir herschiebe. Wo habe ich jemanden verletzt, wo ich nochmal um Verzeihung bitten möchte? Wo hat mich jemand verletzt, dem ich verzeihen möchte und ihm das auch sagen möchte? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo muss ich mich korrigieren lassen? Der letzte Tag in meinem Leben, vielleicht nutzen Sie den Tag heute und Ihren Mitmenschen nochmal ein gutes Wort zu sagen. Heute. Wir wissen nicht, wie lange. Aber unser Leben kann auch sehr lange dauern. Leben wir darum heute so, dass wir auch morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr gut leben können? Wirtschaften wir nachhaltig, wie es so schön heißt? Investieren wir in die Zukunft? Luther, was hat er gesagt? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Investieren in die Zukunft, auch das gehört dazu. Aufräumen, nachhaltig wirtschaften, lernen von Gott und voneinander, damit wir ein gutes Miteinander auch leben. Bis zur Wiederkunft Jesu, ist es eine besondere Zeit. Gott schenkt uns diese Zeit. Er schenkt uns Zeit. Ein Tag, ein Jahr, 100 Jahre, wer weiß es. Aber er schenkt uns Zeit. Und es ist eine besondere Zeit, eine kostbare Zeit. Zeit vergeht. Der Moment, der verstrichen ist, ist vorbei. Den können Sie nicht wiederholen. Darum heute vom Gestern lernen und heute das Morgen denken. Es gibt ein wunderbares Lied von einer Frau Beermann gedichtet und von Siegfried Fietz vertont. Der Dirk Hamann hat mir diese CD mal gegeben, als ich so in meiner Lebenskrise war. Und da sind wunderbare Lieder drauf. Und ich habe sie immer nur wieder gehört und immer wieder neu gehört. Und es war einfach ein Aufbau. Und wir hören jetzt mal den Refrain dazu. Wir werden das Lied nach der Predigt gemeinsam singen oder Sie hören auch einfach zu und lassen sich dieses Lied mal in sich hineindringen. Gott schenkt uns seine Zeit. Es ist Zeit, die wir nutzen. Gott schenkt uns Zeit. Zeit zum Spielen und zum Lachen, heißt es in diesem Lied. Zeit, um Freude zu haben am Leben. Zeit zum Lernen, zum Entfalten unserer Gaben, von dem, was wir mitbringen, damit andere Leute, andere Menschen Freude daran haben. Zeit zum Lieben, Zeit zum Frohsein. Aber auch Zeit zur Heilung unserer Schmerzen, unserer Trauer, unseres Abschiedsschmerzes. Gott schenkt dir seine Zeit, weil du ihm wertvoll bist. Gott schenkt uns seine Zeit, weil wir ihm wertvoll sind. Wir sind ihm wertvoll. Und genauso können wir unsere Zeit anderen Menschen schenken. Denken Sie mal dran, was es in Ihrem Leben ist. Vielleicht der eigenen Frau, dem eigenen Mann, dem Lebenspartner Zeit zu widmen, statt dem Chatroom im Computer. Für die Kinder da zu sein, statt fürs Büro. Für die Eltern, für die Großeltern, für die Bekannten, für die Nachbarn da zu sein, statt irgendetwas anderes zu machen. Dem Nachbarn mal 5 Minuten schenken und einfach mal mit ihm plaudern, schauen, wie es ihm geht. Für ihn ein offenes Ohr zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir haben in der letzten Woche 24 Stunden, 7 Tage gebetet. Sie sehen, die Kirche sieht anders aus. Es war einfach genial. Ich habe es nicht gedacht, dass das so funktioniert. Ich habe heute Morgen mal spaßeshalber zum Thomas Haugwitz gesagt, heute Nacht waren die Kampfbeter unterwegs. Viele Jugendliche bis 3 Uhr morgens hier gebetet, Zeit miteinander verbracht. Das ist genial. Und was darüber kommt, einfach nur toll. Und ich habe heute Morgen mit meiner Frau hier um 8:10 die Kirche nicht aufgeschlossen, aber Claudia Becker gesehen und uns abgelöst. Und das war der schönste Moment heute Morgen zwischen 8:30. Gemeinsam beten und hören, was Gott uns sagen will. Ja, wir haben Zeit für Gott investiert, so wie Gott sich für uns investiert. Gott schenkt uns Zeit, Lebenszeit. Wie war der letzte Vers vom Predigttext? Zum Wachen, damit wir wach sein sollen. Schauen auf das, was kommt, und hören auf das, was Gott uns sagen möchte. Hören das, darauf, was dran ist. Gott schenkt uns seine Zeit. Füllen wir sie mit Wichtigem für uns, für unsere Gemeinde. Bringen wir uns ein in diese Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Gott schenkt dir seine Zeit, weil du ihm wertvoll bist. Weil du ihm wertvoll bist. Amen.